Ich möchte lösen, ich kaufe ein A. Die richtige Antwort ist immer Glücksrad. Recht herzlich willkommen hier bei Quotenmeter FM bei einer neuen Ausgabe. Und die richtige Antwort, habe ich gerade eben schon gesagt, ist Glücksrad. Und unser lieber Kollege Mario Thunert ist diese Woche zu Tisch. Und deshalb habe ich mir Ersatz eingeladen. Und zwar den allseits beliebten Julian Schlichting.
Hallo, liebe Grüße an Mario. Mahlzeit.
Ja, und Frank Brendel.
Ja, servus, hallo, fast aus der Nachbarschaft.
Genau. Wir machen gleich mal hier ein bisschen Werbung in eigener Sache, wie wir zu dritt aufeinander gestoßen seid, denn ihr habt nämlich auch einen relativ jungen Videopodcast.
Genau, der Frank und ich, wir haben eine große gemeinsame Leidenschaft und zwar altes, nerdiges, aber auch manchmal aktuelles Fernsehen. Zumindest beobachten wir gerne die Entwicklung unseres Lieblingsmediums von damals, was heute ja immer weniger eine Rolle spielt. Die Quoten bestätigen das, du weißt ja, wovon wir sprechen. Und wir machen seit einiger Zeit alle zwei Wochen einen TV-Talk und da gucken wir uns tatsächlich Schlagzeilen an, auch von Quotenmeter und von den anderen Medienseiten und sprechen darüber. Denn der Frank ist, also ich bin ja großes Fernsehkind und habe ja schon 1000 Interviews gemacht und der Frank kommt auch direkt aus der Branche. Das passt ganz gut. Und wir sind halt beide große Glücksrad-Fans und da haben wir ja gesagt, komm, lass uns darüber mal sprechen.
Ich habe tatsächlich auch schon eine Themenidee, wenn wir mal wieder zu dritt on air gehen. Möchte ich nochmal die letzten zwei Folgen von der ProSieben Morning Show, die es auf YouTube gibt, besprechen, weil das war ein Fernseh-Highlight.
Also kennst du das, Frank?
Ja, sagt mir noch was. Ja, mit Julia Hacke, glaube ich, in den Nachrichten, wenn ich das so richtig so in Erinnerung habe.
Die letzten zwei Damit Folgen gibt es komplett bei YouTube, genau. Und dieses Konzept war ja so furchtbar angelegt. Also ich weiß nicht, wer damals auf die Idee gekommen ist, einerseits zu sagen, wir machen eine Sendung, die knapp zwei Stunden geht und haben dann roten Faden. Auf der anderen Seite haben die Leute morgens keine zwei Stunden Zeit und wiederholen einfach jede 30 Minuten einfach die Nachrichten, das Wetter und was es sonst noch
alles. Ja, das war eine ganz skurrile Show. Das lief auch, glaube ich, im Winter 99. Ich habe das oft vor der Schule geguckt und es lief ja aus Berlin und irgendwie in so einer Art ja offenem Haus, wo auch Leute dran vorbeigehen konnten, mit ein bisschen Publikum. Aber waren tolle Leute waren dabei. Also Wigald Boning war dabei, Stefan Halaschka, Tommy Wosch und auch ehemals tolle Leute wie Ken Jebsen waren dabei. Also alles.
Ja, wir wollen jetzt mal über Glücksrad reden, beziehungsweise Wheel of Fortune. Und der Deutsche kennt, ich sage es mal ganz böse, der Deutsche kennt das Glücksrad ja vor allem von Sat.1. Und da hat es eigentlich lange Zeit gut funktioniert. Dann hat man festgestellt, 7 Millionen oder damals vielleicht 4 Millionen, das ist nicht mehr gut genug. Das sind vor allem alte Leute.
Das war das Problem. Es waren 7 Millionen alte Leute. Das war das Hauptproblem. Das war genau das Ding. Man wollte es verjüngen. Aber es ist auch interessant, wenn du sagst, das war ja damals so erfolgreich. Das war in der Tat das Glücksrad in den 90er Jahren auf Sat.1. Das war wirklich, die Sendung überhaupt. Nach den großen Samstagabendshows war das wirklich... Peter Born, Frederik Meister, das waren richtige Superstars. Das war noch weit vor Wer wird Millionär.
Ja, und was ich dazu noch sagen wollte, ich vergleiche das derzeit immer so gut. Mein Vater ist jetzt auch in einem Alter, wo meine Oma eben alt war vor 25 Jahren. Ja. Ja. Und während mein Vater mit meiner Stiefmutter irgendwie zum Fahrradhändler geht und irgendwie sich zwei wirklich teure Fahrräder kauft, wo andere dafür eine Küche einrichten und sagen, die sind nicht mehr werberelevant. Ja, die Leute, die jetzt in den Ruhestand gehen, ja, das sind die Leute, absolut, die Geld haben. Nicht die 20-jährigen YouTuber, die Netflix für 8,99 gucken.
Das ist sowieso ein Witz. Aber ich meine, wir wissen ja, glaube ich, alle, wo diese Zielgruppe herkommt. Frank, das war, glaube ich, von Helmut Thoma, ne?
Ja, und er hat ja später in einem Interview auch zugegeben, dass das eigentlich so eine freie, mehr oder weniger vor ihm vorgegebene Zahl war, die eingegrenzt hat, weil sie eben relativ schnell gemerkt haben, dass sie Argumente brauchen beim damalig noch frischen RTL Plus, um die Werbebuchungen zu steigern. Und dann hat er einfach gemerkt, oh, und schauen ja ein bisschen mehr in dieser Zielgruppe, und dann hat er das einfach festgelegt. Und komischerweise hat das jahrzehntelang gefühlt niemand hinterfragt und war dann aber einfach in Stein gemeißelt.
Es kam ja aus den USA, denn auch ABC hat ja irgendwann mal die 18- bis 49-Jährigen eingeführt. Und immer was aus den USA kommt, ist vielleicht immer auch irgendwie toll.
Also ich finde ja beeindruckend, gerade bei dieser Zielgruppendiskussion, dass das auch von den Öffentlich-Rechtlichen so übernommen ist. Dass es einfach ganz normal ist, das quasi in Jung und Alt auszuwerfen, und dass man dann das auch als Maßstab nimmt. Dass man sagt, naja, es hat nicht so viele Quoten. Aber bei den Jungen, da waren es besonders viele Prozent von den wenigen Leuten.
Also ich finde es tatsächlich, finde ich diesen Indikator einfach nur gut, einfach mal zu sehen, wie sich so die Altersstruktur auswirkt. Aber ich sage immer wieder, wenn jetzt bei den heutigen Zuschauerzahlen, wenn etwas 2 Millionen Zuschauer hat und da hocken, wie gesagt, nur Rentner vor dem Fernseher, dann sind es vielleicht heute Rentner, die einfach Geld haben. Und wie gesagt, Rentner vor 30 Jahren, denen ging es jetzt finanziell teilweise noch nicht so gut. Und ich glaube, da hat sich der Markt auf der einen Seite weiterentwickelt, auf der anderen Seite will man ja schon mal wissen, ob man da eigentlich für Greise
ja, da muss man aber auch sagen, das war dem Glücksrad
für junge Leute.
Das war dem Glücksrad auch bewusst. Die hatten auch oft Sponsoren und Werbepartner, die sich eben um irgendwelche Abführmittel und so gekümmert haben und gegen Sodbrennen und so weiter. Da gab's, das waren die, die auch tatsächlich in der Sendung aufgetreten sind. Da hat man sich schon irgendwann mal drüber lustig gemacht über dieses Klischee.
Aber darüber war interessanterweise eine Entwicklung, weil wenn man sich YouTube-Folgen auch von dir, Julian, du hast ja auch einige oder es sind ja auch viele hochgeladen mit den Werbebreaks aus Anfang der 90er, das war damals doch ein ganz anderes Bild. Also da war Langnese dabei, um einige zu nennen, da waren auch sehr junge Marken, Coca-Cola, also in der Folge, wo ich auch dabei war, die Werbeblöcke waren sehr jung und fresh, würde man heute sagen. Und ganz dem Gegenteil, was dann am später gelaufen ist, wo halt nur noch gefühlt die Apotheken umschauen.
Sag mal, hat dich Frederik Meissner auch lange für die Apothekenumschau Werbung gemacht später?
Ja, ja, den hat man doch immer vor der Tagesschau mal gesehen.
Genau, also das stimmt. Da fällt mir gerade wieder ein, da war ein richtig langes Werbegesicht eine Zeit lang. Aber das war dem Glücksrad durchaus bewusst. Und die haben da aber auch nicht so, also ich vergleiche das immer gerne mit den Rabshows. Da habe ich ja viele von besucht, früher schon, jetzt war ich auch noch mal in einer. Und da ist das immer so, da werden die Älteren und man muss auch sagen, die nicht so hübschen Leute konsequent, immer schon, seit TV-Totalzeit nach hinten gesetzt. Das war beim Glücksrad nicht so. Da war da nicht freie Platzwahl sogar.
Doch, war freie Platzwahl. Aber ich kann mich erinnern, dass man in vielen RTL-Produktionen ja eh schon sein Geburtsdatum mit angeben muss. Und dementsprechend wird man schon im Vorfeld irgendwie dann dem Block A, B, C, D und möglichst weit hinten zugeordnet.
Ah, okay, na immerhin. Ja. Aber das war beim Glücksrad, war das ja auch so, das war ja gewollt. Man wollte ja auch das Publikum sehen. Die hatten ja später auch noch eine Kulisse, wo das Publikum permanent auch im Bild war. Und da sollte man winken. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Also das war bei den anderen Game-Shows auch so.
Da will ich auf zwei Sachen tatsächlich eingehen zum Thema ganz andere Zeit. Ja. Denn um Glücksrad mitzumachen, um im Publikum auch dabei zu sein, muss man vielleicht nochmal sagen, das war gerade, als die Mauer gefallen ist. Ja.
Ja.
Als es losging, da musste man ja noch nach Berlin, musste man durch die DDR durch oder man ist irgendwie geflogen. Das war schon ein Event an sich. Ich glaube, das Glücksrad irgendwie in Köln, in Hürth, irgendwie so niemanden so richtig begeistern. Ich glaube, du brauchst da schon irgendwie diesen Hauptstadtflair, dass du die Leute auch wieder einlädst, dass du sagst, kommt nach Berlin oder in so ein richtiges Studio. Vielleicht braucht man das auch ein bisschen an prominenter Stelle. Und was ich auch sagen muss, diese ganzen Gegenstände, die man sich da kaufen konnte, eine Stereoanlage für 2000 Mark, ja, das interessiert ja heute niemanden mehr. Da kriegst du ja alles irgendwie für 60 Euro beim Mediamarkt.
Ja, das ist aber auch so, das haben sie ja alles abgeguckt. Auch in den USA gab es im Originalvorbild Wheel of Fortune, das war ganz genauso. Gab es auch Preispaletten mit ganz vielen kleinen Preisen. Und das waren teilweise auch abenteuerlich kleine Preise. Also da, ich glaube, das weißt du besser, Frank. Es gab da auch Preise für 10 Mark und so weiter. Das war nicht alles
Waschmaschinen. Klassiker war doch auch diese Musik- und Videokassetten, immer dieses Fünferpack oder diese Scheintasche von den
Gebrüdern. Leerkassetten, oh mein Gott.
Nochmal ganz kurz zu Berlin, das war auch ein bisschen unfreiwillig, meines Wissens nach kam dieser Studiostandort zustande. Es war damals eine Auflage wohl, um an die restlichen Frequenzen zu kommen, musste Sat.1 eben auch diverse Minuten und nicht nur im Regionalprogramm, eben auch im damals noch geteilten Berlin anbieten. Und so kam, soweit ich das recherchiert habe, überhaupt diese Studio an der Havelchaussee-Geschichte zustande. Weil ihr habt recht, als es gestartet ist, Ende 88, war das natürlich schon nochmal eine andere Geschichte. Und sogar bei mir, ich habe das Ganze besucht im Juni 1990 und selbst da war das mit der Deutschen Reichsbahn noch von hier aus Franken nach Berlin zu gehen. Das war auch schon eine eigene Geschichte. Deswegen waren übrigens auch viele Kandidaten in den ersten Folgen wirklich Berliner nur.
Ja, aber man hört ja trotzdem schon, dass es für jeden so eine kleine abenteuerliche Geschichte war. Und auch als ich das erste Mal nach Berlin alleine gefahren bin, irgendwie hat jeder so eine Berlin-Geschichte. Es ist trotzdem irgendwie unsere Hauptstadt. Es ist Berlin, arm, aber sexy. Und deswegen, ich weiß nicht, Köln-Hürth oder irgendwie Bavaria Filmstudios. Ja, alles nett, aber Berlin, wir fahren nach Berlin.
Ja, genau, sag nur Hitparade. Ne? Hier ist Berlin, genau.
War schon die große Reiz drin. Also meine Großeltern haben immer Glücksrad geguckt, aber die waren nicht einmal im Studio. Und das war schon, also auch nach Berlin zu fahren, wir kommen aus Norddeutschland, so weit wäre es nicht gewesen, war aber ein Respekt davor. Mag sein, dass wir eher mal nach Köln gefahren wären. Aber auch die anderen Game-Shows in den 90ern gab es ja sehr viele, die waren ja voller Publikum. Die hatten es ja auch nicht schwer, Leute ranzukriegen. Also das war ja einfach wirklich eine wilde Zeit, an die man gerne zurückdenkt, weil sie auch so harmlos waren, weil einfach Spiele gespielt wurden. Trotzdem wirkt es natürlich aus heutiger Zeit ein bisschen skurril. Wenn man mal versucht, was Neues wieder ähnlich aufzulegen, dann kommt ja nie wieder so natürlich rüber wie damals, leider.
Ich habe letztens noch eine Idee gehabt. Und zwar habe ich mir gedacht, irgendjemand besitzt doch diese ganzen Rechte von Glücksrad.
Du meinst jetzt für Deutschland? Von Deutschen,
genau. Irgendeine Produktionsfirma oder vielleicht Sat.1 und ich frage mich immer, warum nimmst du nicht irgendeinen Praktikanten, der einfach vorne und hinten alles wegcuttet und dann machst du irgendwie so einen YouTube-Dauer-Channel 24/7, also oder so einen Kanal mit Werbung und haust einfach die alten Folgen, es ist ja wurscht, ich meine, das ist aber nicht so einfach.
Sat.1 hat kein richtiges Archiv leider. Also da müsste man sich wirklich an die Produktionsfirma, die es auch nicht mehr gibt, wenden oder an den damaligen Produzenten, Gerrit Neuhaus, vielleicht hat der noch was. Aber Sat.1 hat leider kein richtiges Archiv, worauf sie zurückgreifen können. Das ist ein großes Problem. Das
korrigieren wir gerne. Frage gelöst. Ich kann euch eine kleine Anekdote aus Unterföhring erzählen. Ich habe ja da lange gewohnt, in der Nähe von ProSieben Sat.1 auch. Und ich bin einmal da vorbeigelaufen. Und ich schwöre euch, es waren Container auf dem Hof gestanden. Und da waren diese alten blauen Beta-Hüllen.
Oh Gott.
Und da stand wirklich Beschriftung Glücksrad Kabel 1. Und das war meiner Meinung nach dieses Archiv, das da im Keller war. Und das ist einfach da rausgeschmissen worden. Weil da gibt es ja auch schöne Geschichten, ob es jetzt auch von Hugo Egon Balder oder Co. sind oder Karl Dall früher, oder Mike Rüger, die ja selbst mal bei Sat.1 angefragt haben, an Punkt zu kommen oder an andere Sachen. Und da war ja auch die Antwort, das existiert gar nicht mehr bei uns.
Ja, das hatte Mike Rüger auch mal, der hat ja mal mit Thomas Gottschalk so einen Supernasen-Podcast gemacht, den sie dann auch ganz komisch plötzlich dann aufgehört haben, weil Gottschalk wieder festgestellt hat, dass so ein Podcast auch Schlagzeilen generiert, die er nicht so gerne mag. Und da hatte Mike Krüger auch mal gesagt, es gab ja mal die Mike Krüger Show auf Sat.1, das war eigentlich so eine Comedy-Show mit Gästen. Und da hat er auch gesagt, die hat keiner mehr und die war so erfolgreich, wo ich auch denke, ja, wenn die so erfolgreich gewesen ist, dann wird die wohl noch irgendjemand haben. Aber in der Tat, das hat er auch beim Sender nicht bekommen. Und Mike Krüger, der hat ja einen eigenen YouTube-Kanal und der macht ja etwas, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Der lizenziert sich ja seine eigenen Auftritte. Da ist ganz viel drin von den Öffentlich-Rechtlichen, wo dann auch drinsteht, dass er sich dann quasi die Rechte erworben hat, das auch auf YouTube offiziell zeigen zu können. Das machen die wenigsten, die Fernsehausschnitte auf YouTube zeigen. Aber selbst er kommt an die Sachen aus Privatfernsehen, auch von RTL, nicht ran.
Aber was wirklich komisch schräg ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf Join werden alte Andreas Türk-Folgen wohl verfügbar gemacht. Und ich glaube
Was?
aber,
Da
das
muss ich
hängt.
mal reingucken.
Ja, ich glaube aber, das hängt damit zusammen, dass wegen diesem Talk, Talk, Talk damals, dass das irgendwie anders gesichert worden ist, weil das hat ja von diesen ganzen Talkshows gelebt und es würde auch erklären, warum Brit und so weiter wieder in Dauerschleife läuft, beziehungsweise sogar die Folgen auf YouTube hochgeladen werden.
Ja, vielleicht hängt es auch immer so ein bisschen davon ab, was die Produktionsfirma dann da tatsächlich mitmacht. Ne? Wenn die das, mein Brit lief ja auch über 10 Jahre, und vielleicht gibt es da tatsächlich so ein Archiv, wo das einfach dann auch die ganzen Jahre auch dort gelagert wurde und nicht einfach so quasi einmal produziert, an den Sender gegeben und dann nie wieder gesehen.
Weil
Aber,
als Sat.1 Gold
ja.
gestartet ist, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass Geh aufs Ganze im Vormittagsprogramm wiederholt worden
Aber
ist.
nur irgendwie ein spezieller Jahrgang.
Ja, genau, und das sind eher auch neuere Folgen gekommen.
Ja.
Ich denke mir so, diese frühere Begründung, mit diesen Werbe- und D-Mark-Preisen, das zieht nicht, weil könnt ihr euch noch erinnern, als TM3 damals gefühlt 7-mal Hopp oder Top, der Preis ist heiß und Geh aufs
Ja.
Ganze wiederholt
Ja.
hat. Das war
Ja.
auch so ganz skurril. Die haben diese ganzen Formate eigentlich von der Konkurrenz, als es dann irgendwie so ein bisschen komisch war und dieser Frauensender nicht funktioniert hat, lief im Vorabendprogramm ewig auch Hopp oder Top.
Stimmt, ja.
Ja, es ist ja genau das, was ich sage. Ich habe auch vor 2 Jahren mal an so einem Pfingstsonntag, habe ich mir, glaube ich, mal eine Glücksrad-Sondersendung von der Insel Mainau reingezogen. Und damals waren das, glaube ich, noch D-Mark-Preise. Und
Ja,
ja,
genau, 2001.
du konntest einfach mitraten, weil das Spielprinzip ist einfach beschissener einfach. Du löst Kreuzworträtsel.
Ja, es ist halt so eine Mischung. Du hast halt einen Glücksfaktor dabei aufgrund des Rades und ganz doof darfst du auch nicht sein, wobei es auch immer sehr einfacher ist. Natürlich sagte schon Peter Bonn, zu Hause ist immer leichter als im Studio und das ist ja auch wirklich so. Aber es ist halt in der Tat, da kann jeder einfach so mit einsteigen und das macht da einfach Spaß. Du hast jetzt natürlich mit dieser Mainau-Sache nur gerade die Ära vom Glücksrad angeguckt, die jetzt schon nicht mehr so prunkvoll war wie zu Sat.1-Zeiten. Das war ja bei Kabel 1 schon und schon sehr, sehr auf Teleshopping ausgelegt, aber finde ich schön, dass du das anguckst.
Ja, allerdings muss ich auch schon sagen, auch bei Kabel 1 fand ich die Musik eigentlich noch recht gut. Das On-Air-Design hat eigentlich auch zum Sender gepasst. Das fand ich jetzt alles nicht so schlimm. Zu den Zeiten will ich eigentlich wieder hin. Ich muss zum Beispiel sagen, wir hatten das schon mal, Julian, glaube ich, privat besprochen. Ich habe dich mal, also es ging mal darum, dass Sony, die Originallizenz haben, ja, das auch mal an neuen Live verscherbelt haben, wo man dann sagt, ja,
Ja.
also warum? Und auch die RTL 2-Version fand ich nicht schön und ich würde mich freuen und ich habe eigentlich gesagt, Sat.1 muss jetzt endlich mal hergehen und sollte jetzt mal eine vernünftige deutsche Version machen, aber im Sinne nicht von irgendwie Glücksrad 1990, alles schön antik, sondern wie das amerikanische beispielsweise.
Das geht ja. Und da haben wir jetzt zum Glück auch jemanden hier in der Runde, der sich sehr, sehr gut auskennt, wie man das aktuell auf Sat.1 recht kostengünstig rausbringen könnte. Denn in Italien läuft das schon bereits in der gleichen Sendergruppe mit einem ordentlichen Studio bombastisch erfolgreich.
Genau, die haben es nämlich sogar erweitert. Das war eigentlich als Sommer-Testballon gedacht und das ist jetzt so erfolgreich, dass es jetzt erstmal dauerhaft und auf einem ganz populären, ja, ich meine, in Italien und in Spanien oder in den südlichen Ländern fängt ja die Primetime etwas später an, aber sie haben es trotzdem super platziert um 20:40 Uhr. Und es hat dort auch so eine Priorität, ähnlich wie bei Wetten, dass. Also die Längen der Sendung sind in Italien unterschiedlich. Also das heißt, manchmal endet es wirklich auch erst um kurz vor 10, obwohl offiziell 21:20 Uhr angegeben ist. Und das
Das
sieht man
Glücksrad
mal,
selber.
was da für Einschaltquoten und was
Ja.
für eine Wichtigkeit diese Sendung auch hat. Sogar der Chef von Mediaset, also der Junior von Berlusconi, ist sogar selbst in der Sendung aufgetaucht. Und ich habe einen italienischen Kumpel und der hat mir eben auch erklärt, dass der Moderator vom Glücksrad in Italien halt wirklich eine Ikone ist und richtiger Starkult auch hat. Also diese Mischung modern transportiert und ich habe es auch oft schon gesagt, warum muss in Deutschland, wenn man schon so eine Sache dann wieder macht, immer so komisch retro, aber ins Lächerliche gleich gleichzeitig gezogen werden, dass es dann immer so albern wirkt. Also man kann doch auch respektvoll modernisieren und komischerweise in allen Ländern um uns herum, es läuft in Spanien mit Riesenerfolg, In Frankreich ist es wieder auferlebt worden. England macht staffelweise mit und Italien haben wir gerade besprochen, weil es auch eines der wenigen Formate ist auf der Welt, die unabhängig von Religionen, politischen Statements und so weiter überall funktionieren. Und das sagt doch irgendwas. Und wir hatten am letzten Freitag bei Sat.1 kaum messbare Quoten mehr im Vorabend. Also ich meine, es wäre ein Gewinn so oder so.
Ja, aber dann bitte auch, was wichtig wäre, die kleinen, also diese Preise bitte weglassen. Und was mir ganz wichtig ist, gar nicht so viel mit den Leuten schnacken. Es wird gezockt und die Schnellraterunden sind in Amerika recht geil. Bitte auch eine moderne Ratewand, auch vielleicht mit dem einen oder anderen. Vielleicht habe ich ja schon mal den Witz bei uns im Videopodcast gemacht. Wenn Kommissar Rex nicht weitergeht, dann kann der Hund einfach von links nach rechts laufen. Dann muss halt einer immer ein Leckerli hin und her werfen. Aber das ist halt einfach dafür da, dass du das Bild abfilmst und da nichts passiert, dass da ein bisschen Bewegung drin ist. Es gibt ja andere Shows, da wird mit der Kamera hin und her gefahren und da gibt es dann keine Einblenden. Das ist dann weniger sinnvoll. Deswegen tatsächlich hat man ja in so vielen Ländern immer noch eine Buchstabenfee, was ja auch irgendwo Sinn macht.
Ja, und du hast halt auch nicht das Spiel zwischen beiden. Ne? Eigentlich in der modernen Variante sollte die Buchstabenfee auch reden können und so. Und dann hast du da halt so zwei Gastgeber, das macht schon mehr her, ja.
Ja, hat ja schon damals eigentlich mit Sonja Kraus auch gut funktioniert.
Absolut. Genau, man braucht auch so irgendwie was Freches. Natürlich, man darf auch nicht unterschätzen, auch die Herren, dass sie natürlich auch optisch haben, weil es ja eher eine frauenaffine Sendung eigentlich auch ist. Und das hat damals mal der holländische Moderator gesagt, dass eben viele Herren eben auch die Beine von der Leontine sehen wollten. Aber das war ihnen egal, weil Hauptsache die Einschaltquoten stimmen. Und so war die Mutti und der Papa glücklich.
Ja, und das war bei Maren auch schon so. Wäscheweise hat die Fanpost bekommen von Herren.
War das aber vielleicht auch dann das große Problem, dass Frederik Meissner, der mit dem man aufgewachsen ist, den man immer so gekannt hat und der dann ja auch für die Kabel 1 Version auch nochmal zurückgekommen ist, aber dann kam ja Thomas Orner, wo ich sagen muss, den kannten vielleicht viele einfach noch als Jugendlichen und vielleicht hat man da auch dann nicht so viel Respekt gehabt, dass man da dann bei so jemand einschalten will.
Ich würde mal sogar sagen, dass das nicht an Thomas Orner lag, dass die Sendung so
vielleicht wurden die Preise noch kleiner.
Ja, es war wirklich erstaunlich klein. Die haben am Anfang groß aufgefahren und hatten sehr hohe Zahlen auf dem Rad, bis sie dann gemerkt haben, scheiße, das wird ja wirklich gewonnen hier. Und die Einschaltquoten sind sehr schwach. Und dann waren da plötzlich nur 20, 30 Euro auf dem Rad. Und die Sendung war auch sehr, sehr steril gehalten. Da konnte Thomas Orner, ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber es war wirklich am Ende war gar keine Dynamik mehr drin. Auch mit dann, als Sonja Kraus weg war, kam ja noch eine weitere Glücksfee, Katrin Wrobel,
die
war auch sehr steif irgendwie vor der Kamera. Also da war überhaupt kein Elan mehr drin. Es gab kein Publikum mehr. Also ich würde sagen, dass Thomas Orner eigentlich noch das Beste war, was in diesem Jahr da on air war. Das ganze Setting, diese ganze Sendung war einfach, hatte einfach komplett an Elan verloren. Es hat gar keinen Spaß mehr gemacht.
Ja, und du hast ja wahnsinnig schnell auch immer Geld verloren, wenn du nicht gerade abgeräumt hast, wenn ich
sie waren auch geiziger. Das kommt auch noch dazu. Bei Kabel 1 wurden sie noch geiziger. Dann konnte nur noch derjenige Geld gewinnen, der am Ende auch wirklich Tagessieger wurde. Alle anderen wurden, obwohl sie die Runden gewonnen hatten, wieder genullt und bekamen Schweinchen. Also es war ganz offensichtlich auch eine Sparversion.
Ja, und in den USA, da werden ja teilweise 30.000 Dollar pro Folge rausgehauen.
Ja, wenn
und dann kommt die Bonusrunde.
Die müssen ein wahnsinniges Budget haben. Das liegt aber daran, an diese Syndication. Also die verkaufen ja dieses Format quer durchs ganze Land auf diese ganzen Regionalstationen verteilt. Und es ist eh ganz witzig. Also es kann sein, dass du, wenn du in New York bist, dass du es um 18.30 Uhr dort auf CBS siehst. Aber wenn du in Atlanta bist, hat zum Beispiel ABC um 19 Uhr die Rechte drauf. Also das ist, läuft in diesem Block, wie bei uns früher das auch war, zwischen 18 und 20 Uhr, wo eben die Regionalprogramme Bayern und Hamburg was ganz anderes gesehen haben. Und so ist es in Amerika auch. Und diese Werbebuchungen scheinen bei diesen Lokalstationen so stark zu sein, dass eben dieses Budget der Sendung das dann locker hergibt.
Obwohl aber, die Quoten ja oder die Reichweiten in den USA ja, ich würde jetzt mal sagen, also die sind jetzt nicht bei 10 Millionen, sondern die sind so bei 1,5 bis 3 Millionen und es reicht ja scheinbar aus.
Das habe ich aber, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen als Quotenmeter Analyst und Megakenner, weil ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden. zum Beispiel bei Desperate Housewives auch. Also wir gehen ja da, ich weiß gar nicht, von wie viel Fernsehhaushalten in Amerika aus. Und dann sah ich da Einschaltquoten von 14 bis 15 Millionen. Und das war dann die beste Show damals, als die ersten zwei Seasons gelaufen ist. Und ich habe das nie in meinem Kopf zusammengebracht. Also diese ganze Zuschauerschaft mit diesen zig Millionen Menschen und dann runtergebrochen. Klar, das ist ein anderer Markt und das sind ja auch hunderte von Fernsehsendern. Aber ich habe gedacht, trotzdem müsste es doch in der Masse mehr sein, weil wir alle kennen ja noch die Zahlen von MASH oder von Football oder von Super Bowl, weil das sind ja die einzigen Möglichkeiten, wo es anscheinend mal zwischen 70 und damals, wo es ganz wenige Sender gab, mal 110 oder 120 Millionen hochgeschnellt
also,
ist.
Also wir haben jetzt eine neue Quotenmessung seit ein paar Jahren in den USA und seitdem merkt man auch wieder, dass die Quoten oder die Reichweiten nach oben gehen. Wir müssen zurückdenken, die USA waren schon in den 90ern ein Land, was wahnsinnig nicht nur dann gestreamt hat, aber auch was die an Videokassetten ausgeliehen haben und dann auch später an DVDs. Das darf man da auch nicht ganz unterschätzen. Und dann haben sie natürlich überall noch mal Regionalprogramme, die vielleicht nicht mit Networks angeschlossen sind. Das hat sich dann schon ein bisschen verloren. Und natürlich sind ja die USA natürlich auch ein Einwanderungsland. Ja. Da sind natürlich auch ganz viele Leute dabei, die gar kein Englisch sprechen. Und da ist es eben so, also es gibt ja auch zwei Fernsehsender, die in den USA einfach nur Spanisch sprechen für die spanischsprachige Bevölkerung, die dann noch in Mexiko auch noch mitsenden. Aber die halt, also es gibt ein eigenes Verliebt in Berlin auf Spanisch für Amerika.
Ja, Telenovelas, Lateinamerika und so weiter lieben ja eh die Telenovelas. Und ich weiß auch, wenn The Bold and the Beautiful läuft, kommt immer am Anfang eingeblendet, dass diese Folge auch in Spanisch verfügbar ist.
Genau. Ich erinnere mich noch daran, lief mal irgendwann eine, ich glaube, es war mexikanische Telenovela, Salomé. Sagt euch das was?
Ja.
Das habe ich gehört, ja. Irgendwann mal durch Zufall gesehen, weil das im RTL Pay-TV bei Passion, das war so ein Sender, ich glaube, den gibt es immer noch, der zeigt immer viele Soaps. Und der hat auch viele so komische südamerikanische, nordamerikanische, sehr viele amerikanische Telenovelas. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass so eine Sendung wie Salomé, die besteht aus ausschließlich Cliffhangern. Jede Szene ist ein Cliffhanger. In jeder Szene hört es auf mit was? Was? Und das war, fand ich ganz enorm, weil wir sind das eigentlich so gewöhnt, dass wir so eine halbe Stunde träge Sendung haben und dann ist so ein spannender Moment und da ist die ganze Zeit Action über tausende von Folgen. Das hat mir eine Zeit lang gut gefallen, aber dann war es mir auch zu anstrengend, weil aber die das einfach immer so künstlich spannend gehalten haben.
Dann will ich tatsächlich, weil du jetzt auf Telenovelas kommst, und da will ich vielleicht nochmal bei Sat.1 anschließen, denn wir hatten ja vor 25 Jahren, vor 20 Jahren hatten wir Verliebt in Berlin.
Ja. Der und große Erfolg von Sat.1.
Ja, und es war ein so großer Erfolg, dass ich damals als Amazon die Fortsetzung angekündigt hat von der Ursprungsversion von dem Verliebt in Berlin. Habe ich da eben mal angefragt bei der UFA und bei, weil das war, glaube ich, Teamworks, was früher die Folge produziert hat, und bei Sat.1. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich habe beim Management von Alex Nell angefragt, nie eine Antwort bekommen. Und warum dann Sat.1 nicht Geld in die Hand nimmt und sagt, ey, wo lief das? Egal. Ich sag's mal, die Kolumbianer schon uns eine geile Story für Amazon weltweit schreiben und wir das einfach lizenzieren können, wieso probieren wir das auch nicht aus?
Ja. Also man fragt sich eben manche Entscheidungen und deswegen vermisse ich, der war zwar auch mit allen Wassern gewaschen, ist ja auch ein Franke Leo Kirch so, aber weißt du, was so oder ihr in der aktuellen Zeit mir wirklich fehlt? Fernsehleute, die das Programm im Blut hatten oder auch ein Helmut Thoma. Ich werde nie diese Sätze vergessen, die er gesagt hat, für ihn war das so toll, wenn er mit einem Pack an VHS-Kassetten aus dem Ausland gekommen ist und hat sich in seinem Büro eingeschlossen und hat sich diese Formate angeschaut. Was funktioniert in anderen Ländern? Warum sind die so fasziniert? Ist das auch was für einen deutschen Markt? Und das ist halt nicht mehr, guck, diese ganzen Manager heute, wo da drin sitzen oder Redakteure, die waren früher vielleicht mal für eine Zigarettenfirma zuständig, dann waren sie kurz bei Dyson, haben Staubsauger verkauft und plötzlich sitzen sie irgendwie davor, sind irgendwie nur noch mit McKinsey und Zahlen und irgendwelchen Abrufen beschäftigt, aber die eigentliche Leidenschaft für das Programm,
das weißt du, so
wie
krass,
ihr beide das seht, aber das finde ich ist dadurch komplett verloren.
Bezieht sich ja eigentlich auf alle Großkonzerne, wenn du dir die Lebensläufe der CEOs anguckst, die bleiben selten in der Branche und dass das beim Fernsehen aber auch so ist, in der Tat, eigentlich wissen die gar nicht, was sie da machen, ne? Also das Programm bestücken können sie eigentlich nicht.
Ja, und da gab es ja schon öfters mal größere Fails. Ich weiß noch, als bei das Buchstaben-Battle. Ich weiß nicht, weil ich gucke montags meistens. Ich gucke meistens montags, habe ich immer so eine Strecke, wo ich 4-5 Stunden geblockt habe, wo ich dann einfach Serien vorgucken kann. Mhm. Und da habe ich dann immer regelmäßig dann eingeschaltet und da kam die Buchstaben-Battle-Wiederholung. Und irgendwie hat Sat.1 das völlig verdattelt und hat dann eine Woche lang nochmal die Folgen aus der Vorwoche gezeigt.
Ach, dass du das überhaupt merkst, ist ja schon gut.
Ich habe das gemerkt, ja. Aber bei Sat.1 müssten noch überall Bildschirme in jedem Büro hängen, wo dann einfach das Sat.1-Programm läuft, zwar vielleicht ohne Ton, aber dass die vielleicht auch mal merken, hey, was senden wir da eigentlich?
Ja, irgendwie das mit diesen Game-Shows, da gab es auch irgendwie mal eine mit so 5 Ringen oder so. Was war das noch? Das war auch mal eine ganz kurze Zeit. Und ja, also mal die perfekte Minute. 5 Golden Rings,
ja.
5 Golden Rings, genau. Das fand ich sogar ganz gut, 3 Tage lang. Und dann wurde es mir zu langweilig, was immer dasselbe war natürlich. Und die hatten auch die perfekte Minute nochmal zurückgeholt und so. Sat.1 versucht, hat immer ganz gute Ansätze, aber irgendwie, es zündet immer nicht, was sie machen. Ich fand ja sogar auch die Cooking Academy von ProSieben ganz gut. Die probieren ja immer mal was. Man kann ja nicht vorwerfen, dass die nichts ausprobieren. Aber es hält.
Aber Cooking Academy war der falsche Sender und war irgendwie auch alles Mögliche falsch gemacht.
Die haben da auch keine Werbung für gemacht. Das lief einfach und auch der Name war bescheuert, weil du gar nicht weißt, was das überhaupt ist. Darunter stellst du ja keine Soap Opera vor. Also das ist sehr viel auch wieder falsch gelaufen. Aber sie probieren was aus, aber können es irgendwie nicht richtig an den Mann bringen. So wirkt das immer auf mich bei Sat.1.
Und überlegt mal, wie viel Geschäftsführer allein dieser Konzern schon verschlissen hat, wie viel Strategieänderung, und ich muss immer so schmunzeln, wenn dann auch immer alle paar Jahre die sogenannte News-Offensive ausgesprochen wird.
Oh ja.
Also ja, oder die Qualitätsoffensive, wenn man sich dann wieder distanziert von Scripted Reality, um dann ein halbes Jahr später wieder zurückzukehren zu genau dieser Show.
Und ja, letztendlich, also das hängt auch wieder mit unserem Glücksrad zusammen, weil es ist überhaupt kein Konzept, es ist keine Strategie irgendwie dahinter, es ist ein einziges Durcheinander. Und Julian, wir hatten es ja auch neulich bei uns im Talk, wir sind dann auch zu der Erkenntnis gekommen, wenn man diesen Sender abschalten würde, also ich würde es jetzt aktuell gar nicht vermissen oder auffallen.
Ja, aber guck mal, als RTL 2 vor ein paar Jahren das Glücksrad zurückgeholt hat, eigentlich auch nur so, weil das war noch frei, die anderen Retro-Game-Shows wurden bereits wieder erfolgreich gesendet. Selbst da haben sie ja das so wahllos versendet, diese ersten 4 Folgen. Alle paar Monate mal an irgendeinem Abend und man wusste überhaupt nicht, dass das überhaupt kommt. Selbst
also da hat man auch gewürfelt.
Ja, absolut. So absurd. Mit teilweise einem halben Jahr Unterbrechung, bis dann mal wieder eine weitere Folge kam. Also man hat das überhaupt nicht platziert. Das hat mich auch gewundert. Dann produzierst du schon sowas Großes und kriegst das nicht mal hin. Also Welche Ansprüche hat man denn noch an die Quoten? Fabian, wie siehst du das denn mit Sat.1? Also das ist doch wirklich, wenn man das so, wir kriegen das ja immer nur so ausgewählt mal mit, aber du verfolgst das ja wirklich seit Jahren jeden Tag.
Ja, und ich habe tatsächlich meine Tante gefragt, die ist immer noch große Sat.1 Zuschauerin, und dann habe ich auch mal so gefragt, ja, zum Beispiel das große Backen, guckt die auch. Und da habe ich mal gesagt, du kannst ja auch backen, wie ist denn das Niveau? Und dann sagt sie, ja, die Promis können nicht backen, die kriegen einen Crashkurs, und dann können sie einigermaßen backen. Und zum Beispiel sagt sie, aber das Niveau da drin ist gut, aber am Mittwoch, da wird ja nur noch gebacken und gekocht.
Ja, das große Backen würde ich sogar noch als eine der besseren Sendungen dazu sehen.
Ja, aber es ist halt so ein Ding, dadurch, dass es halt das große Backen Promis, das große Backen die Spezialisten gibt. Und dann hast du noch The Taste und Promi-Taste und noch so eine Kochshow.
Also du willst damit sagen, die 2-3 Sendungen, die laufen, wie auch das Frühstücksfernsehen, das wird dann gemolken bis zum geht nicht mehr.
Das wird gemolken, genau. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man jetzt halt vielleicht mal, und das wäre mein Wunsch, zum einen das Glücksrad ausprobiert. Bitte gar nicht erst in der Stunde. Macht's wirklich erstmal nur eine halbe Stunde und guckt, wie es ankommt.
Ja, und haltet das auch mal durch. Und wenn ihr dann mal so schnell 50 Folgen produziert, dann sendet die mal eben durch.
Ja, und wichtig, von mir aus könnt ihr auch Deal oder No Deal machen, aber ich sage euch eins, ich habe viele alte Folgen angeguckt, ich habe viele Folgen aus dem Ausland angeguckt und diese Sendung funktioniert nicht auf eine Stunde. Diese Sendung muss radikal auf 30 Minuten runtergekürzt werden.
Bei allen diesen
Sendungen. Und weg mit diesem, also wirklich ganz schlimm war ja, nicht Matze Knob, der andere mit den blonden Haaren.
Guido Kanz.
Guido Kanz, der dann auch irgendwie lange am die Rumpf diskutiert, nehmen wir jetzt die 3 oder die 8? Und dann denkst du, ist doch scheißegal, das ist eine Fernsehshow.
Ja. Ja, ich fand auch immer bei dieser Sendung, fand ich immer ein bisschen skurril, dass dann dieser.
Frag doch nochmal die Oma aus dem Publikum, ja?
Ja, genau. Welche nehme ich denn eigentlich? Genau, die haben da noch Tipps gegeben, ne? Die noch dabei
ja,
waren.
Ja, so ein Gebabbel. Und dann kam, wie gesagt, der Banker ruft an und dann, was hat der Banker? Und du hast halt irgendwie so gemerkt, da hat halt keiner so einen Schnitt zwischendrin gemacht, wo du denkst, okay, was ist die Aufgabe der Regie? Eine Liste machen von 25 Koffern untereinander und Mittelwert unten
genau,
dran zu sehen.
Genau, darum geht es eigentlich nur. Genau.
Und dann eigentlich immer nur mit Entfernen aus der Excel-Liste die Beiträge rauszuballern und die hättest du Guido Kanz einfach aufs Ohr geben können, dass er zack, zack, zack sagt. Ich finde auch, man muss nicht immer nur da bei dieser Sendung um Mittelwerte spielen. Ich würde auch einfach mal sagen, ich gebe dir jetzt mehr Geld, aber weil ich einfach jetzt gemein bin, biete ich dir jetzt einfach nur noch 5.000 Euro und vielleicht ist der Mittelwert aber 20.000 Euro.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die sich immer genau daran gehalten haben.
Die haben sich sehr, sehr, ja, leider ist es immer nach Mittelwert.
Hat das nicht später noch Wayne Carpendale auch noch zugrunde moderiert?
Ja, furchtbar. Oh, also wirklich, die Sendung hat man dann tot gemolken. Ich finde ja zum Beispiel, das kann man eine Staffel machen, aber in den USA gab es, wie heißt es? Deal or No Deal Island, genau.
Noch nie gehört.
Da haben sie erst irgendwelche großen Abenteuersachen machen müssen, zum Beispiel in irgendeinem Sumpf erst 25 Koffer finden und dann durfte der durfte dann mit den Koffern anfangen, die zu öffnen.
Es war aber Primetime wahrscheinlich.
Sogar. Primetime, genau.
Ja, okay.
Und vielleicht habt ihr auch vor 2 Jahren Expedition X oder so bei ProSieben angeguckt?
Nee.
Da habe ich dann tatsächlich auch die US-Version bei NBC angeguckt und da war wahnsinnig viel Spannung drin, weil das, was ProSieben in 3 Stunden gesendet hat, haben die halt einfach in 45 Minuten gesendet.
Ja, aber das ist auch das Problem mit den anderen, um zum Thema Game Show nochmal zurückzukommen, mit den anderen Revivals so gewesen. Geh aufs Ganze hat auch nicht gut funktioniert. Da war die erste Sendung war sehr erfolgreich, so wie auch der Preis ist heiß, da gucken alle rein, alle wollen das wieder sehen, alle tun dann so, als hätten sie ein Leben lang darauf gewartet, das kenne ich doch aus meiner Kindheit, das ist total toll, aber das ist dann auch schnell abgeebbt. Jörg Dreger hat dann auch den Fehler gemacht, sich auch noch öffentlich gegen die Produktion auszusprechen, weil das überhaupt nicht gefallen hat, eigentlich ja gut, ne, wenn er sein Herz auf der Zunge trägt, aber sorgt natürlich nicht dafür, dass es dann weitergeht. Am schlimmsten fand ich aber ehrlich gesagt, der Preis ist heiß, weil das waren irgendwie so 4 Sendungen in einer. Das ging gefühlt immer alle halbe Stunde wieder von vorne los, damit man dann mehrere Tagessieger hat, die gegeneinander antreten. Das war beim Glücksrad auch nicht anders. Das finde ich dann ganz schlecht. Also wenn sie schon aufblähen in eine 2-Stunden-Variante, dann mach da auch was Ordentliches draus und mach nicht im Prinzip 4 Minishows in einer Show, weil dann hast du den Eindruck, du guckst ständig dasselbe. Und Glücksrad, ja, das ich liebe diese Show, ja, aber sie ist überhaupt nicht abwechslungsreich. Die funktioniert nicht so lange, da wäre es mir zu langweilig.
Halbe Stunde, ich sag's immer wieder, halbe Stunde. Ja.
Vor allem widerspricht sich das ja diesem Klischee, dass man sagt, oh, es ist heute alles so schnell geworden und dauernd wird umgeschnitten. Aber wenn man sich mal zum Beispiel eine Verstehen Sie Spaß-Sendung aus den 80ern oder Anfang der 90er anschaut, wie zügig diese 90 Minuten sind. Also ist ja genau das Gegenteil, was uns jetzt eigentlich eingeredet wird. Und was mich daneben noch nervt, wenn man hier schon immer alles auf XXL aufbläht, wenn dann solche Versionen mit Deal oder Don't Deal auf so einer Insel aufläuft, warum muss dann in Deutschland dann auch immer solche C- oder D- Promis dann die Kandidaten spielen. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Es ist ja eine ganz schlimme Phase, dass man sich dann teilweise nicht mal mehr getraut hat, mit normalen Kandidaten zu spielen.
Ja, das hat man ja wirklich sehr, sehr oft. Also da sind auch immer die gleichen, leider. Also ich glaube, dass mit diesen langen Sendungen, da will halt immer so ein Event daraus machen, so aller Schlag den Raab, aber das funktioniert halt mit unseren alten Game-Shows, funktioniert das nicht und schon gar nicht, wenn es nicht live ist. Dann denkst du dir erst recht, warum gucke ich mir das hier an?
Ja, und dann muss man ja auch so sagen, also jetzt sowas wie Geh aufs Ganze als Primetime-Show, das guckst du wirklich maximal 2 Staffeln auf 4 Folgen an und dann ist das Ganze auch ermüdet. Und du musst halt irgendwie einfach versuchen, so eine, also wenn es jetzt wirklich zum Revival von Glücksrad kommt, dann finde ich, kann man vielleicht mal...
Schon wieder. Alle paar Jahre gibt es ein Revival von Glücksrad und seit 9 Live hat es nie funktioniert.
Aber
nie.
In gut. Doch, ja. Wenn du es in gut machst und dann kannst du vielleicht, ich sage jetzt mal, irgendeinen neuen Moderator, ich sage jetzt mal Alexander Bommes, einfach nur aus Prinzip. Sage ich jetzt mal Alexander Bommes und dann lässt du nochmal irgendwie in der ersten Woche oder in der ersten Sendung taucht Thomas Orner auf, alle erwarten aber Frederik Meissner und in der zweiten Folge kommt dann Frederik Meissner und dann kommt nochmal Sonja Kraus vielleicht in der dritten Folge vorbei und in der vierten Folge vielleicht dann irgendjemand anderes.
Maren Gilzer wird sofort damit machen.
Maren Gilzer und ja, und dann in der zweiten Woche eben so und dann kannst du die ja ab und zu mal auftauchen lassen, wenn sie Bock drauf haben. Aber halt, dass du halt eine 30-minütige Sendung machst und da gibt es halt keine Einspieler, wie es von früher war, sondern dass du halt einfach sagst, ey, das Glücksrad ist jetzt in modern da, wir spielen das jetzt. Das ist eine Spielshow und was die, na, ich hab die Woche wieder einen guten Witz von Harald Schmidt gehört und zwar, da gab es so eine, war da bei Deutschlandfunk Kultur und dann gab es am Ende noch so eine Fragerunde und da kam irgendwie jemand hier, ich bin der Hans Werner aus Essen und Harald Schmidt hat gesagt, ja, interessiert mich nicht. Ja, und das ist ja so. Beim Glücksrad interessiert mich das tatsächlich nicht. Also es soll ja einfach ein sympathisches, nettes Spiel sein, 30 Minuten. Und ob da jemand jetzt irgendwie erzählt, dass er das Geld irgendwie für Tante Anna braucht, die vielleicht...
Guck dir aber also bitte nicht diese alten 90er-Folgen an, weil da wurde ja auch immer jeder Kandidat am Anfang noch so ein bisschen interviewt. So, dann sagte der Moderator Peter Born, Frederik Meissner, sagt dann, ja, und du bist ja auch im Heimatverein. Ah ja, was machst du da? Ja, und du hast ja auch 2 Katzen. Na, wie heißen die? Und du denkst dir so, ja gut, das habe ich damals auch schon nicht so interessiert. Das ist halt so die Sendung. Auch das wird in den USA ja immer noch gemacht. Da wird jeder Kandidat am Anfang so ein bisschen, aber auch da ist halt der Geist.
Ja, aber 30 Sekunden maximal.
Genau, und dann sagen die ja auch, in den USA funktioniert das ganz anders. Dann sagen die, ja, ich bin verheiratet mit meiner wundervollen Frau Karen. Richtig. Und den fantastischen Söhnen.
Ich meine, gut, das Ganze die gelebt, Amis sind halt auch Meister im Smalltalk. Das kommt ja noch dazu. Das hat dann trotzdem so eine Leichtigkeit. Und ich meine, allein wenn er fragt, how you doing, erwartet ja nicht mehr auf die Antwort. Und es erwartet auch keiner, dass man darauf eigentlich antwortet. Das ist ja eine einfache Floskel. Aber was mich jetzt nochmal, also ihr könnt lachen, aber ich werde es wirklich tun. Ich werde mit einer italienisch übersetzte E-Mail in die zentrale Mediaset und an diesen neuen Geschäftsführer, der jetzt seit letzter Woche in Amt ist, da werde ich uns drei einbringen und werde auch vorschlagen, ihr habt schon alles stehen, wir müssen einfach nur nach Mailand reisen mit deutschen Kandidaten, wie das früher bei Tutti Frutti der Fall war. Ihr könnt kostengünstig sehen. Weil was ich nicht verstehe, und da würde mich auch nochmal Fabians Meinung vor allem interessieren, es war doch früher ein Unding. Also wenn du 1 oder 2% Marktanteile hattest, im Vorabend wohlgemerkt, die Sendung hat keine 2 Tage überlebt. Und jetzt wird es diese Telenovelas werden vor sich hingeschleppt, entweder weil man wirklich keine Alternativen hat oder weil jetzt alles so viel im Umbruch ist oder sie machen dann wirklich einmal komplett Kehr aus und räumen dann alles irgendwie leer, weil ich kann, wenn ich mir auf Videotext diese Einschaltquoten immer anschaue oder bei quotenmeter.de, immer erstaunt.
Es läuft alles super bei Joyn, 7 Millionen Abrufe pro Folge bei Joyn. bei Joyn läuft es wie geschnitten Brot und Woche war
die
ja
Prio
auch,
liegt auf Streaming.
Nein, es funktioniert natürlich auch nicht bei Joyn. Nein. Und auch diese ganze Programmstrategie, es war ja eigentlich auch so lustig, die Woche kamen wieder die Quartalszahlen von Spotify raus. Spotify hat knapp 700 Millionen aktive Nutzer, wovon 400 Millionen gratis, also Werbeabos haben, die 400 Millionen Umsatz machen. Und dann hast du gefühlt 200 Millionen Abonnenten, die Premium haben, die aber 3 Milliarden Umsatz machen. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass Joyn so funktionieren kann. Man sieht es auch immer so ein bisschen an den Quartalszahlen. Wirkt alles nicht so gut. Ich würde tatsächlich auch, also es läuft wirklich echt schlecht, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich habe mir die Storylines jetzt auch nochmal von der Landarztpraxis angeguckt und da hat man einfach Caroline Frier rausgeschrieben und ihre Tochter ist einfach bei ihrem Papa geblieben und irgendwie sind die aber jetzt nur noch im Hintergrund zu sehen und dann fragt man sich, ja, die haben ja eigentlich eine neue Serie gebaut. Mhm.
Und, ja, das ist schwierig. Ja, genau. Also, wenn du den Eindruck hast, das ist eigentlich gar nicht das, weswegen du das eingeschaltet hast. Ich habe schon öfter gesagt bei Join, ich streame ja immer alles mit so einem Chromecast-Stick aus der Join-App. Da funktioniert das super. Aber sobald ich Join im Browser am Computer öffne, kann ich überhaupt nichts aufrufen, weil alles voller Werbung ist. Du kannst auch nicht 5 Minuten vorspulen, dann kommen wieder dieselben Werbespots. Da haben sie überhaupt kein Augenmerk dafür, dass man das, also gestreamt auf dem Fernseher, finde ich fast noch besser als RTL Plus in der Premium-Variante, das funktioniert einwandfrei, aber der Bruch, wenn du es auf einem anderen Medium anguckst, oder auch auf dem Handy, ist gigantisch schlecht.
Ja, aber die wollen halt auch, oder wollen damit Geld verdienen und das kriegen sie halt nun mal nicht.
Nein, wenn ich ehrlich bin, mich nerven ja schon die Programmhinweise, wie das mit Join vernetzt ist. Ich finde schon die Trailer oder diese Hinweise, dass die Leute rüberkommen, das ist schon so unsexy gemacht.
Du meinst, also, wenn Joko und Klaas sagen, guck doch mal in die Join-App oder was?
Als ob wir gar nicht wissen würden, dass es Join gibt. Also jeder Programmtrailer jetzt auch bei Join.
Ja, bei Join. Ja. Bei Join. Den Namen Join, da habe ich ganz lange mit gefremdet.
Schrecklich.
Übrigens. Inzwischen geht's. Ja. Aber
es ProSieben. Ich würde das Ding ProSieben Plus und Sat1 Plus nennen. Ganz einfach.
Genau.
Der Vox-Zuschauer weiß auch, dass er alles bei RTL Plus bekommt.
Genau. Richtig. RTL Plus hieß ja früher TV Now. Da erinnert man sich kaum noch dran. Da haben sie wirklich gut gemacht.
Ja. Nee, also, aber guck mal, die haben es ja alles vergeigt. Wenn man denkt, dass das Ur-Netflix das Prinzip ja auch in Unterföhring vor 1000 Jahren schon war mit ihrem Maxdome.
Ja, aber für 40 Euro im Monat.
Dafür, gut, dass da du eine auch Woche lang vergleichen, weil dafür, damals auch noch durch die Internetverbindung noch oder die Smart TVs, die waren einfach ihrer Zeit ein bisschen zu voraus. Aber wenn man sich das mal alles überlegt, was da eigentlich schon für Ideen und offenes Geld rumlag und was letztendlich aus diesem Super Powerhouse mit ihrem Super Streamer daraus geworden ist, also das ist wirklich erschreckend.
Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, es gibt Maxdome sogar noch. Man kann sich da immer noch einen Account machen und da gibt es ein paar Filme und man kann auch welche kaufen. Sieht ganz hässlich aus, bis auf den Joker-Film ist nichts, was mir irgendwie was sagt, aber es gibt es offensichtlich noch, finde ich ja enorm.
Das ist, um jetzt nochmal hier einen Kreis zu unserem Videopodcast zu schließen, den wir vor einer Woche dann veröffentlicht haben. Ist das
könnt ihr jetzt QVC sehen auf dem Sprechplanet YouTube-Kanal. Dann seht ihr auch mal, wie Fabian aussieht. Das war übrigens für mich, Fabian, das Allertollste, dass du mal einen Videopodcast mit uns gemacht hast, weil ich kannte nur Bilder von dir und deine Stimme. Jetzt weiß ich endlich, wie du funktionierst. Jetzt kriege ich das zusammen. Ich habe das nie, die Fotos, die ich von dir gesehen habe, kriege ich nie mit dieser Stimme zusammen. Also das hat sich geschlossen. Vielen Dank, dass du das mitgemacht hast.
Ich wollte nur kurz sagen, das ist ähnlich wie QVC. Wenn QVC pleite geht, wird es auch wieder von irgendwelchen Resterampen aufgekauft. So ist das mit Maxdome. Und am Ende wird irgendwie die Marke weitergereicht. Ja, komisch. Ist doch so. Also ist so.
Maxdome gibt es noch. Gleich erstmal ein Probeabo abschließen. Gucken, was hier so geht.
Vielleicht können wir jetzt so drittes Konto teilen dann. Genau, wir
machen Sharing. Dass es bei denen nicht läuft, dann siehst du ja auch schon, dass bei Magenta TV und so, da wird ja immer alles Mögliche mit angeboten. Ne? Deswegen sind ja auch so diese Abo-Dienste oder Abo-Zahlen ja immer so eine halbe Wahrheit. Aber Maxdome habe ich noch nirgendwo mit integriert gesehen. Das ist ja krass. Das ist eine Zeitreise, diese Internetseite. Danke, Frank.
Bitte.
Ja, also es ist schon Wahnsinn, wenn man sich das genauer anguckt. Aber leider hat ProSieben das dann irgendwann auch mal weiterverkauft, hat daran nicht festgehalten, aber trotzdem auch, der Name Join klingt für mich halt einfach extrem doof und die Programmierung ist irgendwie auch doof. Es gibt
wenn da das Glücksrad Konten laufen würde, würden wir das öfters gucken. Das muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, weil Frank ja sagt, er will die Italiener bitten oder die deutschen Vorstände bitten, das in Italien aufzeichnen zu lassen. Das gehört alles zur gleichen Sendegruppe. Ne? Also sie könnten quasi wirklich, könnte Sat1 das Studio aus dem erfolgreichen italienischen Glücksrad nehmen, dort produzieren und hier auf Sendung bringen, wenn sie die Lizenz für Deutschland auch haben. Da weiß man ja noch nicht, ob die immer noch bei RTL 2 liegt, aber so die Infrastruktur könnte sie übernehmen. Ne?
Ja, genau. Okay. Auch die Sounds sind ja von Amerika, also es ist ja ein Komplettpaket letztendlich. Ja.
Zuletzt noch dann meine Nerdfrage an euch. Wie müssen wir denn dann die Buchstabiertafeln nehmen? Nehmen wir die in der neuen 2022er-Variante? Seid ihr noch auf den 2020-Variante oder auf dem von 1934 oder vom Kaiserreich?
Also du meinst die Ratewand jetzt?
Nee, es ist ja tatsächlich so, dass, das wissen viele gar nicht, dass man ja früher gesagt hat, oder man sagt, oh, wie Ach Otto.
So, du meinst, okay, verstehe.
Ja, und was viele gar nicht wissen, und das wollte ich hier an dieser Stelle auch nochmal mit reinnehmen, tatsächlich, als die Nazis an die Macht kamen, hat man wahnsinnig viele, jüdische Wörter rausgenommen, wie zum Beispiel Nathan wurde durch Nordpol ersetzt.
Okay.
Jetzt heißt es übrigens Nürnberg.
Das wusste ich nicht. Nee. Ich wäre, findest du, würdest dich stören, wenn man das wieder sagen würde? Weil da gab es in den ganzen vielen Glücksrad-Comebacks in den Neuauflagen, gab es dazu immer verschiedene Haltungen, auch der Produktionsfirma. Also bei RTL Up, was damals noch RTL Plus hieß, sollte man das gar nicht sagen. Also auf gar keinen Fall. Da hat man auch den Kandidaten manchmal angemerkt, wenn die aus Versehen wie Nordpol gesagt haben, dass die so gestockt haben, dachten, oh, das wurde uns ja verboten, das sollen wir ja nicht sagen. Bei RTL 2 wiederum, da sollte man das extra sagen, damit der Retro-Gedanke durchkommt. Andererseits, würdest du das altbacken finden, Fabian? Ich gebe die Frage mal zurück. Würdest du das als zu blöd, zu retromäßig finden, wenn man da die Worte dazu sagt?
Nee, ich denke auch gerade, weil ich aus Unterfranken komme und kenne da Verwandte und Bekannte, wo du nicht weißt, ob die ein D oder ein T sagen, da ist es manchmal schon ganz gut. Wenn, oder ein P oder ein B. Ja.
Da das ist der Klassiker, ein D wie Deodor, das ist der große Klassiker. Ein
B wie Post.
Und ich unterstelle niemanden, der jetzt in dieser ganzen Diskussion N wie Nordpol sagt, dem unterstelle ich ja nicht, dass er Nazi ist, aber ich finde einfach, es ist immer interessant, dann einfach zu sehen, ob die Leute ein bisschen jünger sind, ein bisschen älter. Und es ist halt auch interessant, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man jetzt N wie Nürnberg sagt.
Nee, das höre ich auch das erste Mal.
Es gibt aber ein paar Buchstaben, wo es zwei Varianten gibt.
Ja. Also, ja. Also in Spanien heißt es ja immer ein A wie Alemann. Genau. Aber ich muss sagen, ich habe neulich eine alte Glücksradfolge auf YouTube geschaut und der hat seine ganzen Blumen damit dann verarbeitet. Eine N wie Narzisse, ja. Bitte. Ein B wie Butterblume. Und das hat mich dann so ein bisschen getriggert.
Achso, ich finde das eigentlich gut, wenn sie das machen wollen. Ich finde das Ganze ein bisschen aufhalternd, wenn man das.
Ja, doch, tatsächlich, das hat was. Und aus dieser Jux- und Dollerei-Frage ist ja jetzt nochmal eine gute Diskussion entstanden. Aber wir müssen jetzt langsam zum Punkt kommen. Und ich hoffe aber, dass wir in dieser Konstellation demnächst mal wieder zusammenkommen werden. Und bedanke mich auf jeden Fall. Wünsche euch, wo wir schon von Zweiten Weltkrieg und Nazis hatten, der 1. Mai ist, wenn diese Folge erscheint.
Oh ja. Dann haben wir alle frei, da können wir jetzt ja alle mal ein bisschen international uns umgucken, wie die anderen Glücksrad-Varianten aussehen und wie man es eigentlich machen kann.
Und tatsächlich ist es auch für uns in der Medienbranche die Zeit, die Füße hochzulegen, denn obwohl man immer denkt, dass der Feiertag ja von den Nazis eingeführt worden ist, gibt es den in ganz, ganz vielen Ländern. Das heißt, auch wir müssen da gar nicht so wirklich gucken, was machen die Amerikaner, was machen die Briten, sondern ist einfach wirklich mal ein schönes, verlängertes Wochenende. Und das wünsche ich da draußen jetzt auch.
Tschüss.
Ciao.